Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Ihr wisst vom letzten Mal, wir machen gerade traditionell eine Reihe aus 4 Podcasts zum Überthema, und das Überthema ist die Vorsitzwahl in der SPÖ. Im heutigen zweiten Teil wollen wir uns mit dem Ablauf des Parteitages beschäftigen. An den Mikrofonen für euch sind heute
Werner,
Dieter,
Stefan
und Axel. Ja. Parteitag. Der Parteitag hat die Medien, hat wahrscheinlich die politische Öffentlichkeit, hat wahrscheinlich ganz viele Menschen und natürlich ganz besonders alle Mitglieder in der SPÖ und noch besonderer all diejenigen, die sich für den einen oder die andere Kandidatin ins Zeug gehaut haben, emotional sehr, sehr, sehr aufgewühlt. Ich muss aber auch sagen, irgendwie, wie ich am Montag erfahren habe, dass das Ergebnis doch ein anderes ist, habe ich mich ehrlich gesagt ein paar Stunden lang nicht entscheiden können, was ich jetzt tue, ob ich jetzt grinse vor Freude oder ob ich vor Scham in den Boden versinke. Was ist tatsächlich passiert? In der SPÖ ist es mehr als ungewöhnlich, dass man Kandidaten oder Kandidatinnen wirklich wählt, sprich für jemanden stimmt, also ein Kreizerl macht, irgendwie, wie es im Volksmund üblicherweise kommuniziert wird, sondern was üblich ist, man kriegt eine Kandidatenliste, die ist von oben vorgegeben und kann auf dieser sogenannte Streichungen durchführen. Was ist eine Streichung? Es steht zum Beispiel Franzi Müller da und man streicht den Franzi Müller durch, weil man nicht will, dass der in den Vorstand oder in welches Gremium er immer kommt. Irgendwie. Das ist das übliche Prozedere. Also wenn es heißt, in der SPÖ, es ist jemand mit Hausnummer 78% gewählt worden, dann heißt das nicht, dass der von 78% der Leute angereizt worden ist, sondern das heißt, 22% der Delegierten haben seinen Namen durchgestrichen. Das ist das übliche Wahlprozedere in der SPÖ. Ich persönlich halte das für sehr undemokratisch, da werden wir im nächsten Podcast noch drauf eingehen. Und was ist jetzt am Parteitag tatsächlich passiert? Am Parteitag ist nicht gestrichen worden, sondern es hat für die SPÖ-Verhältnisse einen ungewöhnlichen Stimmzettel gegeben, nämlich so ein Stimmzettel, wie es ihn auch vor einigen Jahren in Wien schon gegeben hat, wo es 2 Kandidaten um den Parteivorsitz gegeben hat, Michi Ludwig und Andi Schieder. Und dort hat es gut funktioniert, weil die Wahlkommission gewusst hat, ich brauche keine komplizierten Excel-Listen, sondern ich zähle einfach Zettel aus, wie es bei jeder Wahl üblich ist. Und deswegen habe ich dann einen Stapel gehabt, wo Kreuzerl für Michi Ludwig waren, einen Stapel gehabt, wo Kreuzerl waren für Andi Schieder, und dann habe ich einen kleinen Stapel gehabt, wo keine Kreuzerl waren, weil es ja berechtigterweise, und das ist genauso demokratisch, Leute gibt, die gesagt haben, ich will mir aus welchem Grund auch immer nicht entscheiden zwischen die Zahlen. So. Am Parteitag jetzt in Linz zur Vorsitzwahl der SPÖ ist genau dieses Prozedere, das in der SPÖ mehr als ungewöhnlich ist, zur Anwendung gekommen, was eigentlich noch nicht das Problem gewesen war, sondern gleichzeitig hat man glaubt, man muss mit den relativ lächerlichen 600 Stimmen, ich glaube, viele von uns am Tisch haben in ihrem Leben schon das Hundertfache an Stimmen ausgezählt, sei es bei Betriebsratswahlen, Nationalratswahlen, Arbeiterkammerwahlen, parteiinternen Wahlen, was auch immer, irgendwie 600 Stimmen sind relativ schnell ausgezählt, erst recht, wenn es keine Vorzugsstimmen gibt und man nur 2 mögliche Ergebnisse hat, jetzt außer die ungültigen Stimmen einmal. Ich denke nur an Arbeiterkammerwahlen, wo wir um die 12 Listen haben oder so. Und du zählst auf die Schnelle mal 30, 40, 50 Betriebe aus. Was ist passiert in der SPÖ? Man hat gezählt, Andi Babler 317, Dosko Zil 280 und hat dann diese Ergebnisse in eine Excel-Liste, die für unsere üblichen Wahlen ausgelegt ist, eingegeben. Das Ergebnis, was passiert ist, ist, dass aus 280 Stimmen für den einen Kandidaten wurden, er ist nur 280 Mal gestrichen worden. Und beim anderen Kandidaten, er ist statt 317 Mal gewählt worden, 317 Mal gestrichen worden. Wenn man das dann in Prozente umrechnet, und das machen solche Excel-Sheets, die in der Partei tausendfach ständig verwendet wurden, automatisch ist logischerweise rausgekommen, der mehr Streichungen hat, hat weniger Prozent gekriegt. Das ist das, wie es gerend ist.
Ja, wir haben bei mir im Roten Bogen eben so ein kleines Public-Führen gemacht, bin ich gefragt, bin ich so frei, habe gesagt, ja, haben wir wir hatten zwar ein paar technische Probleme, aber das nebensächlich. Anfang an, ja, haben wir sich angeschaut, haben wir gedacht, gut, dann haben wir sich die Reden angehört. Ja, wenn den einen hat man nicht so gut gehört, die andere, die vom Andy Babler, also hat mir persönlich wirklich gefallen, also die war emotional und so weiter, ja, viel Applaus und nachher dann das Ganze und wie wir dann so das Ergebnis gesehen haben, so kommt dann meine Frage, wer war der dritte Typ, was da drauf war, man dachte, es gibt nur zwei, plötzlich stehen dann drei Leute, ja, dann deine mit 0,0, aha, okay, ja. Dann war auch noch zur Überraschung plötzlich das Fernsehen da, die haben halt unsere Emotionen gefilmt, da waren wir alle wirklich nicht einmal nur angeschaut, alle ganz ruhig, ja. Ja, und dann halt Montag drauf, wie ich dann irgendwann einmal so vom Computer gesessen bin, so, aha, Pressekonferenz, okay. Haben wir die Pressekonferenz angeschaut, aber man denkt, okay, ist das jetzt ein Scherz oder so, Tagespresse oder wie auch immer? Nö, ist alles ernst. Und auf am Handy und überall habe ich schon die ganzen Nachrichten gelesen und man denkt, na super, ja, was machen wir denn jetzt da?
Ich möchte grundsätzlich, weil du von der Stimmung und wie du die Reden gefunden hast, was sagen. Also die Stimmung war ja im Vorfeld durchaus sehr, sehr positiv. Vielleicht nur da ein kleines Promotional. Der Bürgermeister hat ja keine Vorgabe gemacht, wie abzustimmen ist. Das ist in anderen Bundesländern manchen nach ganz anders abgelaufen.
Der Wiener Bürgermeister.
Ja, der Wiener Bürgermeister, ja, natürlich. Ja. Also da hat es keine Vorgaben gegeben. Jeder Delegierte, der aus Wien delegiert worden ist, hat natürlich nach bestem Wissen und Gewissen abstimmen können und hat das auch gemacht. Dennoch war eine Stimmung verspürbar. Ja, genauso in der Gewerkschaftsbewegung. Und wer jetzt da am Parteitag selber die einzelnen Wortspenden dann nach den beiden Reden genau gehört hat, hat das auch sehr deutlich gemerkt, wenn ein Wolfgang Katzian sich natürlich auch nicht aus dem Fenster lehnt und für den einen oder für den anderen spricht, aber er hat von Kollektivvertragspolitik gesprochen. Er hat gesprochen, dass die Gewerkschaften die Kollektivverträge und somit die Mindestlöhne verhandeln. Und das ist natürlich ein ganz klares Signal gewesen, wie die Präferenz der Gewerkschaftsfraktion am Parteitag ausschaut. Das heißt, es war eine sehr, sehr pro-Babler Stimmung in gewissen Bereichen des Bundesparteitags wahrnehmbar. Und dieses Gefühl, ich war selber leider nicht dort, aber ich kenne Leute, die als Gastdelegierte und als Delegierte dort waren, die haben mir berichtet, das war wirklich eine Aufbruchstimmung vernehmbar. Vor allem natürlich bei der Rede des Andreas Babler, und der Stefan, hast du vollkommen recht, die war sehr emotional, die war sehr bewegend, die hat so ein bisschen Gänsehaut-Feeling auch verursacht. Und dann das Ergebnis zu lesen und das Ergebnis mitzubekommen, egal ob im Livestream oder live im Saal, das war ein Downer sondergleichen. Ja. Also da sind Tränen geflossen. Da sind wirklich Tränen geflossen. Also diese Stimmung wurde komplett gedownt und zerstört aufgrund dessen, dass viele Leute es nicht verstanden haben, wie kann das Wahlergebnis so ausschauen. Jetzt ist natürlich, wie der Axel gesagt hat, 317, was sich nachher als richtig herausgestellt hat, 317 für einen Babler und 280 für einen Doskozil jetzt auch kein Erdbebensieg. Das ist ja, sind ja auch nicht hunderte Stimmen dazwischen. Ja. Aber dennoch löst das irgendwie diesen inneren Konflikt ein wenig auf, weil diese Stimmung so positiv und so pro Zukunft gerichtet war. Ja, das war, also was so diese Eindrücke vom Bundesparteitag selber waren.
Also ich kann mein Leben retrospektiv so beschreiben, also ich habe am Tag des Parteitages, mich hat die Träne vom die Rede vom Andy Babler zu Tränen gerührt. Ich kann mich nicht erinnern, wann mir das letzte Mal passiert ist. Und meine Wahrnehmung war, ich habe es dann schon so fast schon sensationell gefunden, wie stark er war, wie er noch Zweiter war. Ich habe mir gedacht, okay, es ist jetzt wie es ist, aber es ist schon ein großartiges Ergebnis, was da an einer Bewegung von vor 2 bis 3 Monaten bis jetzt möglich geworden ist. Und ich habe mich eigentlich darüber gefreut. Und dann kam der Montag. Und beim Montag ist es mir ähnlich ambivalent gegangen. Allerdings war bei mir ein anderer zusätzlicher Ton noch da. Und was mich... Bei mir ist sofort eingeschossen der Gedanke, ob der betrogen worden ist. Und ich denke mir, in einer Zeit, wo demokratische Institutionen weltweit in Frage stehen, dass so ein Misstrauen entsteht und auch bei mir selber entstanden ist, das habe ich als Katastrophe empfunden in diesem Moment. Und so wie es Axel jetzt zu Beginn schon beschrieben hat, ich war dann wirklich erleichtert, dass es klar ist, das war nicht Betrug, sondern das war einfach eine Ungeschicklichkeit im Umgang mit den eigenen Instrumentarien und dass die von Leuten bedient worden sind, die das irgendwie nicht durchschaut haben. Und dann war die Enttäuschung so groß oder die Freude so groß über das Ergebnis, was rausgekommen ist, dass man einfach nicht mehr daran gedacht hat, nachzuzählen. Alles menschliche Fehler, aber eben kein Betrug. Und das war für mich das Entscheidende. Das ist
was ganz was Wichtiges, was du sagst, dass es eine Ungeschicklichkeit war. Es war eine monströse Ungeschicklichkeit. Ja. Es war an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Ja. Das ist eigentlich ein riesen Ding gewesen. Ja. Aber es war eine Ungeschicklichkeit. Und ich glaube schon, dass wir das auch so darstellen müssen, weil in Wirklichkeit werden natürlich alle anderen, also die Medien allen voran und selbstverständlich auch der politische Mitbewerb, werden das ewig trommeln. Ja, ich glaube nicht, dass wir in diese Falle hineintappen sollten. Selbstverständlich war das Unvermögen, weil man mit der Situation einfach überfordert war. Aber es war alles andere als Betrug, Fälschung oder Manipulation. Das ist natürlich völlig ein Holler.
Es war kein Betrug, es war keine Fälschung. Trotzdem glaube ich, dass es mehr war wie persönliche Fehler oder Ungeschicklichkeit. Sondern es ist einfach Ausdruck dieser strukturellen und kulturellen Unfähigkeit der SPÖ zur Demokratie, weil wenn wir tatsächlich seit Jahrzehnten demokratische Wahlen hätten, wo wirklich jemand gewählt wird, also wo ich sage, ich will dich und nicht, ich will dich nicht, weil nichts anderes ist eine Streichung, ja. Wenn wir immer schon so wöhnt hatten, dann hätte es überhaupt nicht passieren können, ja, sondern es ist einfach aus der Geschichte, aus der Tradition dieser Partei heraus entstanden, dass die Leute überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, ob die Instrumente, mit denen Stimmen verrechnet werden, ob die richtig sind, ja, und einfach keiner dran gedacht hat, das zu überprüfen, ja, was zum Beispiel, wo ich mir denke, Leute, ich verstehe das überhaupt nicht, ja, wenn ich eine Betriebsratswahl mache, ja, dann, es gibt ja auch einen sogenannten ÖGB-Betriebsratswahlhelfer, gibt es natürlich auch ein Rechentool drinnen, wenn es mehrere Listen gibt, und jetzt einmal unabhängig davon, dass man natürlich die zweite Stelle noch ein Komma dreimal überprüft, bevor man dann eine Aussendung macht, wie die Betriebsratswahl ausgegangen ist in der Belegschaft, schauen wir natürlich auch den Rechenweg jedes Mal an, ob der stimmt, weil, ich meine, jetzt vertraue ich dem ÖGB sehr irgendwie in diesen Fragen, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Tool, mit dem arbeitet man im Regelfall einmal in 5 Jahren. Das heißt, das ist kein Excel-Bladel, mit dem man jeden zweiten Tag arbeitet, sowas haben ja viele von uns in der Arbeit irgendwie, da weiß man genau, okay, das funktioniert und das ist richtig. Mhm. Wenn man jetzt alle 5 Jahre mal was einsetzt, und dann will ich einfach wissen, ob dieser Rechenweg dort stimmt. Ja? Und so kompliziert ist es nicht, selbst bei allgemeinen Wahlen irgendwie, wo es ja viel komplizierteres Stimmverrechnungsverfahren gibt wie in der SPÖ, weil da ist es ja nicht einfach 2 Kandidaten, der eine hat mehr Stimmen wie der andere, sondern die Stimmenaufteilung auf mehrere Parteien ist viel komplizierter. Aber selbst da, wenn man es einmal durchschaut hat, dann weiß man, wie der Rechenweg ausschauen muss, dass es richtig ist. Ja? Und das hätte ich mir persönlich schon erwartet irgendwie, und das ist halt ein Ausdruck dieser Obrigkeitshörigkeit in der SPÖ. Man kriegt ein Excel-Bladl und geht automatisch davon aus, das ist richtig. Gut. Kann überhaupt nichts falsch sein.
Da muss ich jetzt dringend was dazu sagen. Und zwar 2 Punkte. Erstens einmal, es war seit Ende der 60er Jahre das erste Mal, dass es eine Vorsitzendenstichwahl gab. Auf Bundesebene. Und das war eine wirkliche Ausnahmesituation und eine hochemotionale Situation. Und dass in so einer hochemotionalen Situation Fehler passieren, das ist auch menschlich nachvollziehbar. Und mir ist nur wichtig, was jetzt passiert, ist auch ein Bashing gegen die Leute in der Wahlkommission und die versuchen, die Leute auch medial fertig zu machen. Und ich finde, es ist unsere alle Verpflichtung, jetzt dagegen aufzutreten. Okay, da ist ein Fehler passiert und den müssen wir jetzt alle mittragen oder so. Und ich finde, das sollte nicht an einzelnen Personen abgearbeitet werden.
Deswegen ist es mir wichtig, auf die strukturellen Hintergründe und die traditionellen Probleme mit Demokratie in der Partei hinzuweisen, weil das ein Stück weit irgendwie diese Personifizierung lenkt von den Dingen ab, die im Hintergrund wirklich dafür verantwortlich sind. Und ich glaube, die gehören behoben. Ja.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt habt ihr die Chance, an einer Diskussion teilzunehmen, die Axel und ich schon länger haben. Und die jetzt hier angesprochen werden muss. Ich bestreite, dass die SPÖ ein Demokratieproblem hat. Die SPÖ ist für mich die Trägerin und Verteidigerin der Demokratie in diesem Land.
Hört, hört.
Seit der Ersten Republik. Und Die SPÖ hat in meiner Sicht ein Problem mit einem bestimmten Typ von Demokratie, nämlich mit Basisdemokratie. Und dass hier in diesem Verfahren jetzt zwei unterschiedliche demokratische Prinzipien einfach nebeneinander praktiziert wurden, die Basisdemokratie und die repräsentative Demokratie. Aber ich habe große Einwände dagegen, die SPÖ prinzipiell als eine Partei zu sehen, die ein Demokratieproblem hat. Das Demokratieproblem haben in diesem Land wahrlich nun andere Parteien.
Jetzt ist immer die Frage, auf welcher Ebene man Demokratie versteht. Ich sage einmal, wenn Kandidatinnen von oben vorgegeben werden irgendwie und niemand von unten kandidieren kann, nächster Podcast dann mehr dazu, hat das nichts mit Demokratie zu tun?
Also, dass es nichts mit Demokratie zu tun hat, ist in meiner Sicht eine sehr heikle Debatte. Und gerade in einem historischen Moment, wo weltweit die Demokratie fundamental in Frage gestellt wird, auch die demokratische Qualität von repräsentativer Demokratie mit all ihren Problemen in Frage zu stellen, das sehe ich hochgefährlich. Und ich glaube, das sollten wir als Sozialdemokratinnen nicht tun.
Wir als Sozialdemokratie waren schon seit über 100 Jahren für eine Weiterentwicklung der Demokratie. Bürgerliche, repräsentative Demokratie war Errungenschaft, aber sie reicht aber nicht.
Genau um das geht es ja, und das wird auch im nächsten Podcast sicherlich Thema sein, wenn wir dann über Demokratisierungsprozesse auch reden.
In der Partei,
ja, jetzt einmal. In der Partei natürlich, selbstverständlich. Ja, aber ihr habt natürlich beide recht. Demokratie gehört weiterentwickelt, gehört neu gestaltet, immer wieder kritisch hinterfragt und weitergedacht. Und Demokratisierungsprozesse sind notwendig. Die Frage ist schon, ob jetzt da vor dem Bundesparteitag jetzt die geeignete Situation dazu da war, genau das zu initiieren. Wahrscheinlich nicht, da hätte man viel, viel früher schon anfangen müssen.
Ja, deswegen bin ich ja vorher auf den Walser Parteitag eingegangen. Genau, in Wirklichkeit, richtig, das in so einer Situation auf die Schnelle vom Zaun zu brechen. Ich finde den Vorschlag irgendwie mit Präferenzwahlsystemen von der Sektion 8...
ist nicht nur die Sektion 8, sage ich nur dazu.
Du kommst dann zum Detail im nächsten Podcast. Ich finde den Vorschlag großartig irgendwie. Ja, ins Detail gehen wir nachher. Die Frage ist nur, ist es der richtige Moment, wenn was das erste Mal wirklich passiert, nämlich nicht, dass zwei Kandidaten von der Bürokratie und ich weiß, du hast die Kreisgewahl angesprochen, aber offiziell hat es bei dieser Wahl nur einen Kandidaten gegeben, weil der andere hat nämlich zurückgezogen, irgendwie der Gegenkandidat vom Kreisky und ein paar Leute haben ihn trotzdem gewählt noch irgendwie, aber es hat offiziell nur einen Kandidaten gegeben, insofern ist das nicht hundertprozentig vergleichbar. Der Punkt ist, glaube ich, dass einfach von oben vorgegebene Kandidaturvorschläge sind absolut nicht mehr zeitgemäß.
Mit der Zettelkreisky bin ich jetzt nicht sicher, kann jetzt nichts aus dem Stegreif dazu sagen, aber das Grundprinzip der repräsentativen Demokratie ist für mich ein hoher Wert, und was mir ganz wichtig ist, sozusagen, wenn man diese Kritik jetzt undifferenziert führt, dann wird auch die Wahl von Andi Babler in Frage gestellt. Für mich ist das jetzt ein Wahlergebnis, das aus der Kombination unterschiedlicher Demokratieprinzipien entstanden ist. Das hätte man sicher besser machen können, aber oft laufen historische Prozesse nicht so, dass sie perfekt ablaufen, sondern aus einer Kombination unterschiedlichster Faktoren. Aber was jetzt da herausgekommen ist, ist ein für mich ganz klar demokratisch legitimes Ergebnis, das zu respektieren ist und das auch dem Andi Babler den Rückhalt gibt, den er braucht, und das ist wichtig.
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage an euch alle. Jetzt ist ja die Vorsitzfrage grundsätzlich geklärt. Jetzt wissen wir, wer unser neuer Parteivorsitzender auf Bundesebene ist. Und Andi Babler hat in seiner neuen Funktion ja bereits angekündigt, dass er einen weiteren ordentlichen Bundesparteitag schon frühzeitig abhalten möchte, nämlich schon im Herbst. Das ist so quasi grundsätzlich einmal der Plan. Ja. Man entscheiden tut das nicht alleine, logischerweise, aber das ist so der Plan. Was hältst du von der Idee, dass man jetzt da schon vorzeitig quasi im Herbst bereits den nächsten Bundesparteitag einberuft, der dann natürlich auch Anträge, Resolutionen beinhaltet, aber auch, und so höre ich, auch die Vorsitzwahl noch einmal stellt und somit hier quasi mit dem Andi Babler als Kandidaten ins Rennen geht.
Und auch die Abstimmung der Mitglieder über Koalitionsvereinbarung.
Richtig, das ist die Voraussetzung und die Statutenänderung, damit das in Zukunft möglich sein soll.
Ich finde es super, dass der Parteitag vorgezogen werden soll.
Ich kann die Frage noch nicht beantworten, weil ich noch zu wenig Informationen habe. Deshalb noch einmal Nachfrage an dich, Dieter. Was ist da jetzt genau geplant? So wie ich es verstanden habe, würde auf diesem Parteitag noch einmal eine Vorsitzwahl der Delegierten stattfinden. Mhm. Und das ist dann die Mitgliederwahl der Vorsitzenden, des Vorsitzenden, wäre dann für die Zukunft.
Genau, das ist ja notwendig. Also es braucht eine statutarische Änderung, damit eine Mitgliederwahl überhaupt möglich ist. Das gibt ja das derzeitige Statut nicht her. Und die Idee ist, den Bundesparteitag auf Herbst vorzuziehen und das frühzeitig zu ermöglichen. Das heißt, ein Statut zu erarbeiten, wo das eben dann implementiert wird und dieses Statut natürlich dann den Bundesparteitag darüber abstimmen zu lassen, ob der Bundesparteitag das so haben möchte. Damit das dann beim nächsten Bundesparteitag möglich ist, also bei der nächsten Vorsitzwahl so möglich ist.
Insofern, der Bundesparteitag kann und ich hoffe, er wird ein Aufbruch irgendwie in eine demokratischere innerparteiliche Zukunft sein, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es wieder mal mit unserem Podcast. Wie gesagt, vier Teile irgendwie zur Vorsitzwahl in der SPÖ. Wir haben jetzt vieles daran kritisiert, wie innerparteiliche Demokratie bei uns ausschaut. Was unsere Vorstellungen dazu sind, wie das besser funktionieren könnte, werden wir beim nächsten Mal präsentieren. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet sie weiter. Ihr findet ihn wie immer auf unserer Website auf widerstand.at, auf die ganzen Podcatcher, auf unsere Social Media. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt es uns, wir freuen uns immer irgendwie, es werden immer mehr und mehr Zuschriften in letzter Zeit, gerne auch Kritiken, gerne auch Vorschläge für neue Podcast-Themen, wir sind immer gespannt, auch was euch interessiert. Und am allermeisten gefallen wir uns natürlich irgendwie, wenn es unseren Podcast selbstständig weiter verbreitet. Und damit verbleiben wir bis zum nächsten Mal, wie immer mit einem herzlichen Auf Widerstand!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.